Wir haben ja einen Begleiter dieser Gemeinde und der heißt Guido. Und der Guido hat mit mir telefoniert und sagte, ja, wir haben jetzt momentan gerade so anstehen, einige Gedanken, wie geht es mit uns als Gemeinde weiter? Und da bräuchten wir mal ein bisschen so einen Hintergrund und so. Und dann bin ich schon mit ihm draufgekommen und sagte, okay, mache ich gerne, aber ich kann nicht reine Wissensvermittlung sozusagen, also anhand der Heiligen Schrift, vermischen mit einer Predigt. Deswegen fällt heute die Predigt aus. Es ist ein reines, ich hoffe, nicht ganz unwichtiges Rückblicken in die Anfänge dessen, was eine christliche Gemeinde eigentlich ist. Und von daher ist es also auch eine spannende Sache, aus der man zum Beispiel für sich selber einige, Richtlinien oder Korrekturen auch anbringen kann auf meine Erwartungen an eine Gemeinde. Na, ich möchte mal gerade mit so einer Erwartung anfangen. Das ist im Apostelgeschichte 2, 43 bis 47. Ich habe hier also eine völlig unverbindliche Übersetzung, die für Evangelien und Katholen irgendwie so genehm ist. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Ja, das darf man heute schon gerne lieber öfter mal erleben. Ne?
Amen.
Amen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Das wird interessant. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er es nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten einander mal in Freude, das ist jetzt sehr ein bescheidener Ausdruck, im Griechischen steht da ein, im überbordenden Jubel oder sowas. Ja? Jubel und in der Einfalt, in der Schlichtheit des Herzens, also ein bisschen in dem Einfalt steckt er unterbemittelt sein. Ja? Also die waren einfach, die haben sich gefreut. Und zwar eine Riesenfreude im Bauch gehabt. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügt täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wenn dieser Text, uns wird öfters über diesen Text gepredigt in Gemeinden, wenn man sie irgendwie an die Kandare nehmen, guckt, so ist es. Und dann kriegen manche echte Kringel um die Augen und sagen sich, ja, das war mal die Urgemeinde und wo sind wir heute? Ne? Und damit fängt es schon an, dass wir eine Vorstellung haben von Gemeinde, die aus diesen paar Zeilen ihre Nahrung bekommen hat. Und in Wirklichkeit war es ja ein kleines bisschen anders. Ein kleines bisschen anders. Das müssen wir noch ein klein wenig näher anschauen. Zunächst mal nannte sich die Gemeinde sehr profan Versammlung. Also Ekklesia, das war im Griechischen die Leute, die berufen wurden, zum Beispiel für eine Versammlung in der Stadt, um die Geschicke einer Stadt zu leiten. Also der heutige Gemeinderat wäre Ekklesia. Und dieser, das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, ja, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger unseren Mund vollgenommen hätten, dann würden wir auch sagen, wir sind zunächst mal eine Gemeinschaft. Mit dem Laufe der Zeit hat man dann das griechische Wort natürlich dann wörtlicher genommen, der Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen. Aus all diesen Völkern, die da so heidnisch durch die Gegend toben, wir sind die Herausgerufenen. Hat auch ein bisschen zum eigenen Wohlbefinden beigetragen. Aber in Wirklichkeit war es natürlich schon so, dass es damit Konflikte gegeben hat, und zwar innen drin. Wenn wir im Galaterbrief schauen, im zweiten Kapitel, da kommt so ein knallharter Konflikt zustande zwischen zwei richtigen Leithammeln der ersten Gemeinde. Zwischen Paulus und Petrus. Und der Petrus zeigt sich in Galater 2 als der schon immer war, Johann Jakob Wendehals. Er hat zwar immer eine große Klappe, aber er hat immer sich gerade nach der Richtung gedreht, die jetzt gerade opportun war. Die Szene, die ist so wichtig, dass wir uns wirklich sagen können, aha, auch das ist Urgemeinde. Paulus beschreibt es im Galaterbrief, was da so passiert ist. Petrus hat mit den Heidenchristen, die gerade aus dem Heidentum zu Christen sich entwickelt haben, sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, hat er mit denen Gemeinschaft gehabt. Bei Tisch war für einen Juden ja völliges No-Go. Die durften nicht am Tisch mit Heiden zusammensitzen. Geht nicht. Aber Petrus hat es gemacht. Er hat ja gewusst, aus der Vision, die er mal bekommen hat, was ich für rein erkläre, sollst du nicht für unrein erklären. Und das ist ihm in die Knochen gefahren. Und deswegen hat er mit den Heiden zusammen Mittag gegessen. Und so. Und dann kamen Leute aus dem Kreis um Jakobus. Innerhalb der Urgemeinde von Jerusalem gab es also schon einen Kreis um Jakobus. Jakobus wird allgemein als der Herrenbruder bezeichnet. Vermutlich war es wirklich ein Bruder Jesu. Aber er war natürlich von einer anderen Geistigkeit. Er war eigentlich, im letzten war er wahrscheinlich nie richtig losgelöst von seiner Heimatreligion, seiner jüdischen Prägung. Er war eigentlich ein Jude, der halt ja so Christ geworden war, weil sein Bruder wahrscheinlich Christus war. So, dieser Kreis um Jakobus, nicht einmal Jakobus selbst, der Kreis um Jakobus kam nach Antiochia und dann passierte was. Petrus sagte, peinlich, ich gehe nicht mehr zu den Heiden zum Essen. Mache ich nicht mehr. Das könnte ja wieder nach Jerusalem kolportiert werden und dann kriege ich eins auf den Deckel oder sonst irgendwas. Und Paulus kriegt das mit, kommt in diese Gemeinde, kriegt das mit und ist stinksauer. Er stellt ihn so in den Senkel, wie es uns kaum in der Heiligen Schrift zu sehen ist, also im Neuen Testament zu sehen ist. Wenn jemand einen anderen in den Senkel gestellt hat, war das Jesus, wenn er die Pharisäer und Schriftgelehrten bei den Ohren genommen hat. Aber nicht innerhalb der Gemeinde. Und das ist also einer der Punkte, wo man merkt, es gab immer schon Spaltung. Es gab auch unterschiedliche Richtungen. Die anderen waren mehr noch dem Judentum verhaftet. Man sieht es ja an der Urgemeinde, die sich täglich, wie wir gehört haben, im Tempel noch versammelten. Das war für sie kein Bruch. Die gingen dahin und beteten dort. Das waren sie so gewohnt. Also die Nähe zum Judentum war für die ersten Christen der ersten Gemeinde etwas ganz Normales. Auch ihre Gottesdienste, wenn sie denn welche gefeiert haben, waren zunächst mal ganz normal. Man hat alttestamentliche Texte gelesen, neutestamentliche gab es noch nicht. Und man hat zusammen das Brot gebrochen, das war neutestamentlich. Und dann haben sie miteinander gebetet und gesungen und das war's. Das war so die ersten Lebenszeichen der Urgemeinde. Aber was für sie, was auch für uns irgendwo herausfordernd war, ist die Art und Weise, wie sie Gemeinschaft gelebt haben. Und auch da kriegen wieder Leute, ja, das wäre es ja eigentlich nicht. Und sie hatten alles gemeinsam. Alles gemeinsam. Sie verkauften alles. Es ist ein Zeichen dafür, dass dann später die Gemeinden sich nicht nur für sich selber verstanden, sondern auch sozusagen verbunden mit der Gesamtgemeinde gesehen haben. Die haben nämlich gesammelt. Warum mussten alle anderen Länder, alle anderen Gemeinden in den Ländern, warum mussten die für Jerusalem sammeln? Das ist auch ein bisschen, vielleicht auch ein Korrektiv für Leute, die ein bisschen zu schwärmerisch denken, man müsste das eins zu eins übersetzen, was wir hier in den paar Zeilen gelesen haben. Die mussten sammeln, weil die Gemeinde in Jerusalem nichts mehr hatte. Weder irgendeinen Betrieb, den sie betreiben konnten, um Geld zu verdienen, noch Äcker, noch Häuser, noch sonst was. Und da musste der ganze andere Erdkreis, sage ich jetzt mal, musste für diese Gemeinde einstehen. Sie haben es getan. Aber es zeigt auch, wie manchmal so die religiöse Vorstellung, das ist ja immer wieder passiert, vor allen Dingen in Sekten, die dann zum Beispiel gewusst haben, wann Jesus wiederkommt. Jetzt ist doch eh alles wurscht. Jetzt können wir doch alles auf den Putz hauen, ist doch egal, raus damit, dann haben wir einen Riesenschatz im Himmel. Auf das sind wir auch schon hereingefallen und nicht nur einmal. Und manchmal ist das Ganze verheerend geendet. Ich denke so an manche Sekten, die dann gemeinsam ins Jenseits abgedriftet sind. Ja, so ist es also mit der Gemeinde und die erste Gemeinde können wir nicht unbedingt jetzt so von dem, was man so von ihr schildert, als unseren Maßstab nehmen. Sie war genauso von Menschen gebildet wie wir. Das ist schon mal sehr beruhigend. Da gab es auch schon kleine und größere Grabenkämpfchen und Richtungsschwierigkeiten und so. Und das muss man wissen. Sagen, ja, kein Problem, machen wir weiter. Was jetzt wichtig für uns werden kann, ist mal ein bisschen darüber nachdenken, was eigentlich Gemeindeleitung ist. Das wurde mir, der Guido hat mir das auch gesagt. Braucht die Gemeinde eine Gemeindeleitung? Oder braucht sie keine? Wie war das am Anfang? Und zunächst einmal muss man sagen, waren die Ältesten dran. Also im Apostelgeschichte 14,23 heißt es, in jeder Gemeinde bestellten sie durch Handauflegung Älteste und empfahlen sie mit Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Ah, es waren also durchaus auch ganz frisch Bekehrte, an den sie nun glaubten. Steht im wortwörtlich drin. Das heißt, diese Gemeinde bestellte Älteste. Älteste war zu der damaligen Zeit bei einer Lebenserwartung von circa maximal 50 Jahren Leute im besten Alter. Im besten Alter. Schauen wir mal weiter. Dann gibt es dann noch welche, die sind sehr interessant. Die sogenannten Bischöfe. Oh, das klingt jetzt schon wie unsere Kirche, aber es war es nicht. Man konnte die Ältesten in den ersten 100 Jahren der Gemeindelebens mit den Bischöfen buchstäblich austauschen. Es war dasselbe. Deswegen gab es immer nur Bischöfe. Es gab immer nur Älteste. Nicht ein Ältester. nur ein, einmal kommt vor ein, der Alte. Aber das ist was anderes bei Johannes. Sonst waren es immer Älteste. Und die Ältesten waren auch Bischöfe. Und die ist auf Griechisch, heißt das ja Episkopoi. Und das, da ist Kopos drin. Epi heißt gucken und Skopein heißt schauen. Also nein, Epi heißt auf und Skopein heißt schauen. Und das waren die Aufseher. Das waren Leute, die man auch aus dem normalen Leben kannte. Das waren nämlich eine andere Art von Beamter. Und auch die Ältesten hatten zunächst mal die Sorge für die Gemeinde zu tragen, dass alles funktioniert. Dass die Lautsprecher da sind, dass der Einsammelkorb fertig ist und alle diese Dinge. Das haben die Ältesten besorgt. Das waren zunächst einmal eine durchaus organisatorische Leitung. Wir können das ja, das haben wir ja schon gehört, in jeder Gemeinde wird es eingetragen. Die Bischöfe, die sind auch ganz originell. Die werden auch, wie gesagt, immer nur mit Ausnahme von einem einzigen Wort. So habe ich euch denn. Ah, da seid ihr ja. Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat. Die ganze Herde, ganz viele Bischöfe. Wenn wir heute an einen Bischof denken, dann sehen wir einen Mann, der aussieht wie so am 6. Dezember, der immer zu den Kindern kommt. Bestellt hat. Damit ihr auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt. Das ist ja schon interessant. Die Bischöfe sind also auch die Hirten. Es gibt so einen Gedanken, der momentan, also seit ungefähr 15 Jahren herum, so besonders stark gefördert wird in christlichen Kreisen. Das ist, eine Gemeinde braucht den fünffältigen Dienst. Der fünffältige Dienst. Und dann ist die Gemeinde gesund. Das heißt, es muss also einen Apostel geben, einen Evangelisten, einen Lehrer, einen Propheten und einen Hirten. So, dann geht's. Wenn wir hier nur diesen einen Satz nehmen von den Bischöfen, dann haben wir mit denen gleichzeitig auch jemanden, der auch Hirte ist. Und dieser Bischof ist auch das Gleiche, was ein Ältester ist. Merkt ihr, das ist nicht ein so ist es. Also jeder ist in einem Kasten drin untergebracht, sondern das ist ein schwimmender, ein lebendiger Prozess, je nachdem, was eine Gemeinde braucht. Und Gott schenkt dann der Gemeinde die Begabung, die sie momentan gerade vielleicht am nötigsten braucht. Vielleicht braucht sie am nötigsten einen Evangelisten. Da muss noch nicht die ganzen anderen alle schon auf der, ja, wir haben jetzt nichts zu tun, da ist ja ein Evangelist am Arbeiten. Nein, es ist ein ganz lebendiger Prozess, wie die sich innerhalb der ersten Christen entwickelt haben, die einzelnen Rollen, der Hirte. Ich muss euch mal einen Text vorlesen aus Epheser 4, 11. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Das heißt, hier werden verschiedene Gaben gegeben. Zunächst kann er, weil die Gemeinde ja unglaublich am Wachsen war, konnten die auch aus der Fülle herausleben, dass einer mehr die Begabung hatte, zu evangelisieren. Aber bei uns geht es ja oft ineinander. Wenn einer da ist, der wirklich gut lehren kann, der also ein Lehrer ist, dann wird er hoffentlich auch einen evangelistischen Zug haben. Menschen die Botschaft Jesu so rüberbringen, dass sie Appetit drauf bekommen. Dass sie sagen, ach, ich sollte mir das mal überlegen. Vielleicht sollte ich doch irgendwie mal eine Dimension mehr in meinem Leben berücksichtigen, nämlich die Dimension Gottes. Ja, der einzige Single, der beschrieben wurde, ein Bischof, ist im 1. Timotheusbrief. Und ich muss euch wirklich ehrlicherweise sagen, der 1. Timotheusbrief fällt aus allem, was Paulus so geschrieben hat, raus. Ja, also das ist heftig, was dann der einzelne Bischof zu leisten hat. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir davon in unserer Gemeinde haben. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich. Er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er soll ein guter Familienvater sein und seine Kinder zu Gehorsam und allem Anstand erziehen. Oh, wenn da einer ausbüchst. Wer seinem eigenen Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein. Hey, widerspricht komplett dem, was wir gerade gelesen haben. Wie soll er für die Kirche Gottes sorgen? Könnte er doch hochmütig werden und dem Gericht des Teufels verfallen? Das ist nicht Paulus. Sorry, tut mir leid. Er muss auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Ich hoffe, es hat sich jeder jetzt diesen Text gemerkt, denn danach wird entschieden, wer hier Ältester ist. Denn der ist ja dann gleichzeitig der Bischof dieser Gemeinde. Oder die Bischöfe der Gemeinde. Das ist ein Katalog, da wird einem schwindlig. Es kann durchaus sein, dass einer viele von diesen Gaben hat und auch so geprägt ist. Aber es kann auch sein, dass da ein paar dicke Hunde drin sind. Dass er in seiner frühesten Kindheit Kopf über Hals geheiratet hat und das natürlich in die Brüche ging, tragischerweise, sehr sich besonnen hat und dann jetzt eine wunderbare Ehe führt. Ja, tut mir leid, du bist ja schon mal verheiratet gewesen. Du könntest niemals, gar nie, nicht. Die einzige Chance, die da besteht, ist, dass jemand heuchelt, dass sich die Balken biegen. Dass er etwas von sich darstellt und dargibt, was er nicht ist. Spätestens in seinen einsamen Stunden müsste ihm vor Gott klar werden, wer er wirklich ist. Ein erbarmungswürdiges Geschöpf. Und das ist jemand, der eine Gemeinde leiten kann. Nicht jemand, der in allem perfetto ist. Nein. Also, ich finde die Schrift ganz originell. Wir schauen mal weiter. In der Zeit gab es dann auch die Diakone. Die wurden gewählt. Und wiederum, das waren eigentlich nicht diejenigen, die beim Tisch bedient haben. Die haben das Ganze organisiert. Das waren sozusagen Abteilungsleiter unter den Ältesten. Aber sie waren in einer Leitungsfunktion, selbst ein Diakon. Mit der Zeit hat sich dann was anderes rausgebildet, aber da kommen wir noch drauf, weil das hochinteressant ist, wie sich das in der Geschichte der Christenheit dann doch verselbstständigt hat. Vieles sehr verselbstständigt hat. Ja, Lehrer, Da haben wir einen wunderschönen Text in Apostel 13. Genauer gesagt, ja. 13. Ja, also noch einmal zum gesamten Konzept. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun. Jetzt kommt schon was ganz anderes. Hier wird eine Kraft verliehen, Wunder zu tun. Ach, so dann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Merkt ihr, es ist die Frage an die Gemeinde als Ganzes, seid ihr offen für das, was Gott euch schenken will, was jedem Einzelnen schenken will. Das ist ein Leib mit unterschiedlichsten Organen. Und die blubbern verschieden. Also meine Nieren machen echt nicht denselben Job wie das Herz. Ja, meine arme Leber will ich gar nicht erst fragen. Gut, zu helfen, zu leiten, die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Kraft, Wunder zu tun, besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen, reden alle in Zungen, können alle solche Reden auslegen, strebt aber nach den höheren Geistesgaben. Das ist Paulus. Hatte ein bisschen mir gedacht, hey, es hat nicht jeder alles. Wichtig ist, dass die Gemeinde als Ganzes offen ist für alles, was Gott schenken will. Das ist ein Unterschied. Und dann kommt er ja auf die hohen Geistesgaben zu sprechen. Hm? 1 Korinther 13, jetzt klappt es aber. Glaube, Hoffnung, Liebe. Liebe, das ist Paulus. Kein Wort von perfektem Leben, kein Wort. Du musst ein Mensch der Liebe werden. Egal, wo du im Leib Gottes angesiedelt bist. Du bist ein Mensch der Liebe. So, wir gucken weiter. Die Propheten können also jetzt hier mit ihm zu den Geistesgaben. Das ist in einer Gemeinde, Paulus beschreibt es sehr deutlich im Korintherbrief, sollte es normal sein, dass jemand etwas der Gemeinde zu sagen hat. Und jetzt noch ein kleines Wort zur Prophetie als solcher. Das Prophetein ist eigentlich ein etwas Zusagen. Das heißt, es hat nur sehr bedingt, natürlich auch, aber nur sehr bedingt etwas mit Zukunft zu tun. Sondern es wird jemand von Gott angestupst, etwas zu sagen, was für die Gemeinde jetzt wichtig ist. Und das muss geschätzt werden und es muss geprüft werden. Überhaupt kein Problem. Wenn nicht geprüft wird, hat keiner den Mut, mal einen Eindruck weiterzugeben, der ihm von Gott aufs Herz gelegt wurde. Ich habe das früher, ich war viele Jahre in der charismatischen Erneuerung auf Deutschland eben auch unterwegs und da hatten wir Sitzungen und manchmal sagte einer was zwischendrin. Und das Verblüffende jedes Mal war, dass das bestätigt wurde, weil 3, 4 Leute das Gleiche sagen wollten. Es war überhaupt nicht ersichtlich, aber das war das Thema, was jetzt dran war. Wir sind nämlich immer einem ganz schwierigen Problem ausgewichen und wir haben es nicht angepackt, bis anscheinend Gott der Geduldsfaden gerissen ist und jemand den Mut hatte, das Thema anzusprechen. Und 3, 4 waren da und haben gesagt, ich wollte genau dasselbe sagen. Bin ich froh, dass ich es nicht musste. Ja? Also das ist unglaublich. Das ist Prophetie. Das ist etwas ganz Lebendiges in einer Gemeinde. Das kommt doch nicht immer vor. Es muss nicht jeden Sonntag sein. Aber es muss etwas sein, was zum Beispiel eine Gemeinde korrigiert. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel in ein elitäres Denken hineinkommt, dann sagt Gott, guck mal, wer du eigentlich bist. Hier sind nicht viele, wie heißt es im Neuen Testament, hier sind nicht viele, die irgendwo vor den Augen der Welt groß dastehen würden. Nicht viele. Die meisten sind sehr, sehr einfach arm oder wie es die meistens wird mit Lauterkeit übersetzt, die da immer den Gottesdienst miteinander gefeiert haben zu Hause, das waren eigentlich die Bedürftigen, wo es auch ein bisschen oben gefehlt hat. Ja! Und das ist jemand, mit dem Gott was machen kann. Der ist nicht von sich eingenommen, sondern der weiß, dass er restlos von diesem Gott abhängt. So wie wir heute im Lobpreis gemacht haben. Ich bin abhängig. Fertig. Gut, ja, dann haben wir schon fast den fünffachen Dienst. Also wenn man hier denkt, dass es ohne diesen fünffachen Dienst eine Gemeinde nicht geht, dann ist das einfach eine Engführung, die entstanden ist in den letzten wirklich 15 Jahren. Mehr ist es nicht. Da kam plötzlich ein paar Artikel raus und dann war der fünffache Dienst in der Gemeinde das A und O. Und wenn die Gemeinde das nicht hat, dann ja, was dann? Soll sie dann zumachen? Nein. Offen sein für alles Mögliche, noch viel mehr als fünffachen Dienst. Gut, einen Begriff muss man auch noch wissen, der kommt jetzt dann so langsam an die Oberfläche. Mehr und mehr hat man das Gefühl, dass bestimmte Dienste so etwas wie Ämter sind. Ganz krass ist es innerhalb der katholischen Kirche, wo sich das innerhalb von 300, 400 Jahren herausgebildet hat, dass es Ämter gibt und ein Amt ist etwas ganz Besonderes. Das hat man abgeguckt von dem Staatssystem. Gerade auch der Römer, die hatten schon ihre Beamten und die hatten Vollmacht. Wehe, wenn du dich mit einem angelegt hast. Und so wurde ganz langsam auch so menschliches Denken aus der Gesellschaft heraus übertragen auf die Gemeindestrukturen. Und gegen Ende des zweiten Jahrhunderts bereits hat sich etwas herauskristallisiert in den Gemeinden, dass man die Ämter nennen konnte, wollte und auch tat. Es waren die Bischöfe, die wurden plötzlich einzelne. Die erstmal aus mehreren Gemeinden wurde dann einer für den ganzen Ort. Und dann ging es noch weiter regional. Der Bischof von dem Gebiet und der Bischof von dem Gebiet und der Bischof von dem. Es wurde plötzlich ein Amt. Und die Presbyter, die Alten, die Ältesten, die waren dann mit einem Mal das, was wir heute noch kennen, die Priester. Presbyter, Priester ist der gleiche Wortstamm. Das heißt, auch sie bekamen langsam einen Amtsstatus. Sie wurden, durch dass sie Priester waren, man hat da Anleihe genommen aus dem Alten Testament. Schade, wir hatten nie Priester in den ersten Jahr, anderthalb, zwei Jahrhunderten, hatten wir keine Priester. Jetzt haben wir sie, Priester. Dieses Glück. Wir haben wieder Priester. Wir haben wieder Leute, die zwischen mir und Gott stehen und mir zu Gott helfen. So. Das hat sich vervielfältigt. Am Anfang hat es noch geholfen, Bischof, Priester, Diakon, diese drei, christliche Gemeinden zusammenzuhalten. bis dann die große erste Crash kam zwischen der Ostkirche und der Westkirche. Da haben plötzlich diese Ämter nicht mehr geholfen. Da waren plötzlich Bischöfe gegen Bischöfe. Irreparabel getrennt. Und da hat das Amt, in Anführungszeichen, den entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Wäre die Christenheit in ihren alten, sagen wir es, Gewohnheiten geblieben, mit einem großen Bewusstsein, was brauchen wir von Gott, immer wieder das Gebet auch und das Fragen nach dem, was Gott tun möchte, die Abhängigkeit von dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe mich heute so gefreut, es war ein Lied nach dem anderen, eigentlich das, was die Urgemeinde einem geprägt hat. Das hat sie geprägt. Dass Gott in den Ohren liegen und sagen, hey, ohne dich komme ich überhaupt nicht weiter. Also bitte, bitte, ja? Und dann wurden es Ämter und die Ämter bekamen eine Macht, eine gewisse Macht, immer stärker. Und noch bis heute hat es nicht geklappt. Der zweite Krach war dann noch schlimmer zwischen Amt und Amt. Das war Luther und die Reformation, die auf der einen Seite dringend notwendig war, aber nicht notwendig gewesen wäre, wenn wir ein vernünftiges, normales, biblisches Verständnis von Amt gehabt hätten. Was war denn das Verständnis von Amt? Im ganzen Neuen Testament gibt es dafür kein anderes Wort als Diakonein. Dienen. Dienen. Wie sagte das Jesus mit einem einzigen Satz? Wer unter euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Dienen. Nicht Ich bin da von da und da und schaut's mir, ich bin ja schon lange in meinem Amt und achtet bloß auf meinen Daumen, ne, rauf, runter und so. Schreckliche Fehlentwicklungen. Anders kann man es nicht nennen. Es tut mir leid, dass man das sagen muss, aber es ist so. Und wir leiden heute darunter. Was haben wir denn heute wirklich in unserem Christentum für Entwicklung? Denken wir, dass wir auf einem guten Weg sind? Ich habe das Gefühl, wir sind bei Heidentum um uns herum, also Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, hat es immer gegeben. Aber dass die Christen so gegeneinander stehen, das verdanken wir einem Amtsverständnis. Da gibt es welche, die das Sagen haben und die bestimmen die Richtung. Für alle. Und wenn du da nicht mitmachst, dann bist du für mich gestorben. Raus. Es gibt Gemeinden, die so geleitet werden. Wo Einheit, ich komme nächsten Sonntag darauf zu sprechen, wo die Einheit so als so geht's und nicht anders gesehen und gedacht wird. Das ist Amtsverständnis. Das hat nichts mit Diakonien zu tun, wie es das Neue Testament uns sagt. Und mich wundert das, weil hier haben ja lauter Katholiken dran mit übersetzt, dass sie den Mut hatten, auch diese Stellen zu schreiben. Das muss man einfach sagen. Denn im Moment, wo sie es hingeschrieben haben, müssen sie ja merken, oh, Scheibenkleister. Das geht ja eigentlich nicht. Da steht ja was ganz anderes als das, was wir seit Jahrhunderten leben. Das Amtsverständnis ist der größte Hinderungsgrund zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Alles andere kann man miteinander regeln. Aber das Amtsverständnis ist bodenlos unterschiedlich. Schrecklich. Ja, also, alle, die Gaben haben, die von Gott eingesetzt wurden, in der Gemeinde in dieser oder jener Gabe zu dienen, ob Apostel, Evangelist, Lehrer, Prophet oder Hirte, sind nur stellvertretend für Jesus da. Denn Jesus ist derjenige, der die Dinge macht. Er ist der Hirte. Wer denn sonst? Er ist der, durch seinen Heiligen Geist redet. Wer denn sonst? Er ist es, der lehrt. Er ist der, der durch seine Botschaft Menschen zu Gott zieht. Evangelist pur. Wenn Jesus verkündet wird, dann zieht es Menschen an. Wenn wir uns in Social Gospel verlieren, also in einem dritten Aufguss des Christentums, also du musst ja nur brav sein und lieb und auch Leuten was Gutes tun, dann ist das schon alles in Ordnung. Wenn da nicht mehr die Person Jesu im Mittelpunkt der Verkündigung steht, dann musst du dich nicht wundern, dass die Kirchen leer werden. Nur noch die treuen, wirklich treuen älteren Seelen, wenn man in einen Gottesdienst in der katholischen Kirche geht, evangelisch will ich gar nicht sagen, ich bin da zwar auch dauernd gewesen, weil meine Tochter da drin war, und dann schaue ich mich um und dann sind es im wahrsten Sinne des Wortes lauter graue Panther. Das sind alles Menschen weit über 60. Ganz selten mal Jüngere, ganz selten. Und warum? Weil die noch so treu sind. Wenn die nicht wären, wer zu? Und demgegenüber gibt es Gemeinden, die platzen aus allen Nähten, weil sie so viele junge Menschen haben, weil sie Kinder dabei haben, wohl alles, weil das Herz berührt ist von Jesus. Also das ist auch so ein Punkt, Evangelist. Und was ich mit den Aposteln, weiß ich überhaupt nicht ganz genau. Das sind ja einzig, sind das die, die gesandt wurden, raus. Was haben die denn mit der Gemeinde zu tun? Ja, man könnte sagen, hat eine Gemeinde irgendjemanden in Außenposten? Das wäre toll. Jemand, den man unterstützt. Also in der FEG, nicht EFG, sondern FEG, in der ich 3 Jahre lang war, die haben zwei Außenposten, einen in Spanien und einen in Südafrika. Und die werden von der Gemeinde mit allem unterstützt, was wir nur zusammenkriegen können. Vielleicht sind das die Apostel. Die sind im normalen Gemeindebetrieb ja normalerweise nicht da. Die kommen mal einmal im Jahr zum Besuch. So. Also die Ämterstruktur, wie wir sie dann hatten, hat ziemlich viel bewirkt im negativen Sinn. Und wir müssen, wenn wir heute eine neutestamentliche Gemeinde uns denken, dann müssen wir uns vorstellen, das ist das, was wiederum hier drin steht, das Priestertum aller. Das Priestertum aller. Wie heißen die? Aller geweihten, ausgewählten Männer der Gemeinde. Wie heißt es denn nochmal? Also im ersten Petrusbrief, wenn man nachlesen wollt, 2, das Kapitel, 9. Vers, spricht der Petrus von dem Priestertum aller Gläubigen. Das ist schon erstaunlich, denn er war ja schon länger unterwegs und hat auch genau gewusst, was eigentlich Priester sind. Aber er spricht wirklich von dem Priestertum. Das ist auch im Griechischen ganz eindeutig. Presbyterei. Und das betrifft alle Gläubigen. Und dieses Priestertum hat keine patriarchalische Struktur. Was heißt das? Patriarchalisch ist, dass einer vorne steht und alle. Ja, also früher so im bayerischen Dorf, dann wenn da die Hochwürden kam, dann hat das Mädel, also ich mache das mal nach, hat das Mädel, gelobt sei Jesus Christus, einen Knicks gemacht. Das war die Hochwürden. Das war ein patriarchalisches System. Der hat in manchen Dörfern hatte der Pfarrer bei weitem mehr zu sagen als der Bürgermeister. Bei weitem mehr. Und er wurde immer bei Laune gehalten. Dem ist das Fleisch nie ausgegangen, dem sind die Händel und die Eier nie ausgegangen und das Gemüse. Die haben alles immer ins Pfarrhaus gebracht. Darum waren die meisten, zumindest oberbayerischen Pfarrer, alle so rund. So rund. Das war das. Warum gibt es dieses Patriarchalische nicht? Patrias, das heißt ja, der Vater ist da mit drin, weil das Jesus gesagt hat. Schluss, aus, nennt niemanden Vater. Es gibt nur einen Vater. Das heißt, jedes patriarchalische Gehabe von Leuten, die einen Dienst in der Gemeinde haben, ist ein Affront gegen Gott. Und dann, wie heißt man die in der Ostkirche? Die Patriarchen. Die Patriarchen, wortwörtlich. Und in der katholischen Kirche heißt es Heiliger Vater. Wie bitte? Wie bitte? Also, es tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss, aber wir täten einen riesen Schritt nach vorne machen, wenn wir sagen würden, ja, Schluss, wir dienen. Diese Christenheit ist ein dienendes Objekt. Und wenn sie diese Christenheit 100-mal drauf zahlt, dann ist das unser Weg als Gemeinde, egal wo, egal wie. Und in vielen Teilen dieser Welt zahlen Christen ungeheuer drauf, bis hin zu ihrem Leben. Und von daher ist meine Hoffnung, dass vielleicht durch diese ganze Situation, in der wir jetzt durchgehen und was auch an Christenverfolgung weltweit jetzt läuft, dass wir zu einer Umkehr führen, zu einer Umkehr kommen, zu sagen, Gott, wir haben dir einfach nicht gehorcht. Wir haben unsere Vorlieben in den Vordergrund gestellt. Wir wollten, was auch rein gesellschaftlich gesehen ein tolles Unternehmen ist. Wie oft wurden Spitzenprediger, die also im Fernsehen auftraten und sonst irgendwo immer, wenn die den Mund aufgemacht haben, sind sie gefragt. Wie oft fielen die oft so tragisch runter von ihrem Sockel? Wie viele Fernsehprediger in Amerika sind abserviert worden, aber sowas von abserviert. Leute, die von sich dachten, sie sind wirklich jemand. Es gab auch mal Fernsehprediger in Deutschland, der gemeint hat, er wäre das Nonplusultra. Ich möchte das ein letztes noch bringen. Dann gibt es noch einen Stand, der besonders hervorgehoben wird. Ich muss dazu sagen, leider auch wieder im ersten Timotheusbrief. Und zwar sind das die Witwen. Die Witwen. Ich weiß, dass im Verborgenen, ja, die Witwen, auch der Stand der Witwen gefördert wird. Widows. In Englisch, glaube ich. Oder? Ich möchte euch deswegen nur als Beispiel sagen, weil es den armen Witwen noch schlimmer ging als den Ältesten. Und ich deswegen mir vorstellen kann, dass es überhaupt keine Witwen gibt. In diesem Sinn. Also sollte jemand hier ein Witwe sein, dann kann er jetzt in Ruhe zuhören. Eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, hier haben wir es schon wieder, ne? Wenn bekannt ist, dass sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, wenn sie keine bekommen hat, auch nicht, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. Jüngere Witwen weise ab, denn wenn die Leidenschaft sie Christus entfremdet, wollen sie heiraten und ziehen sich den Vorwurf zu ihrem Versprechen, das sie Christus gegeben haben. Das ist eine Zusetzung, einen Zusatz hier, der nicht original griechisch ist, und treu geworden sind zu sein. Außerdem werden sie faul und gewöhnen sich daran, von Haus zu Haus zu laufen. Aber nicht nur faul werden sie, sondern auch geschwätzig. Sie mischen sich in alles und ein und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Deshalb will ich, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt versorgen und dem Gegner keinen Anlass zur übler Nachrede geben. Einige haben sich schon abgewandt und sind dem Satan gefolgt. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, soll sie für sie sorgen. Die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit sie sich um die kümmern kann, die wirklich Witwen sind. Also die echten, guten Witwen. In jeder Gemeinde eine von der Sorte. Manche sind froh, dass sie das Leben so gut wie möglich geschafft haben, dass ihre Kinder halbwegs was geworden sind, dass die Ehe vielleicht über lange Jahre gehalten hat und so, sind erschöpft und müde und alles das. Damals mit 60 Jahren, da warst du schon sehr ausgelaugt. Die Leute mussten Schwerstarbeit leisten. Und dann so einen Text, jemanden vor die Nase zu setzen, der in die Liste der Frauen, der Witwen eingetragen werden möchte, da merkt ihr, das ist ein anderes Denken von Gemeinde. Da wird nicht der Einzelne gesehen in seiner einmaligen Lebensweise, mit allen Höhen und Tiefen, mit seinen Bauchlandungen und wieder aufstehen und alles das, das wird in einer Gemeinde gesehen. Aber hier nicht mehr. Hier sind wir nur noch geradlinig. Und wenn du es nicht bist, dann bleib zu Hause und lass dich von den anderen versorgen, nicht von der Gemeinde. Ich weiß, dass das jetzt nicht so originell ist, aber ich möchte schon sagen, was meine Vision ist, wie Gemeinde aussehen könnte. Der Hauptteil dazu kommt nächsten Sonntag. Aber ich will nur eines sagen. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, mal mit einer gewissen Radikalität, einfach der Hingabe, das heißt nicht, ich muss jetzt Haus und Hof und mein Autochen verkaufen, ja, sondern mit einer gewissen Radikalität sich auf Jesus einladen, dann wird sich ein anderer Gemeindetypus entwickeln. Von Menschen, die was mit diesem, unserem Herrn, leibhaftig was zu tun haben. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort klar ist. Und ich verstehe nicht ganz, warum man so schnell sich von dem abgewandt hat, was man wissen könnte und wissen musste. Dass die Gemeinden sich so anders entwickelt haben, als es in deinem Herzen war. Du hast auf Petrus deine Kirche gebaut. Das war der unzuverlässigste Typ, den du hattest. Das war kein Fels, das war ein Wackelpudding. Und du hast genau den dir ausgewählt, um zu zeigen, worauf die Kirche bauen soll, nämlich auf dich. Und ich bitte dich, dass wir auch hier in dieser kleinen, lieben Gemeinde, dass wir dazu zu neuen Ufern vordringen. Amen.